Ich darf euch aus dem Buch Samuel, aus dem zweiten Buch Samuel, aus dem Kapitel 12, die Verse 1 bis 12 vorlesen. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er: In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder, der Arme hatte aber nichts, außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf, es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie seine eigene Tochter. Eines Tages aber kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen. Er schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er. Wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid gezeigt zu haben, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und so etwas Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uria durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uria zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr: Ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen, ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan, ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Ich denke, die meisten von euch werden dieses traurige Kapitel aus der Bibel und aus dem Leben Davids kennen. Manche von euch haben es wahrscheinlich schon, so wie auch die Astrid, in ihren Kindertagen schon gehört, wenn ihr die Gabi vorgelesen hat aus der Kinderbibel und die Bilder gezeigt hat, den David mit der Schleuder, wie er gegen den Riesen Goliath gekämpft hat. Und ja, ihr kennt wahrscheinlich alle ganz gut diese Geschichte. Und dieser mutige Hirtenjunge David, den der Prophet Samuel schon als Knaben zum König gesalbt hat, der rühmlichste war vielleicht, nicht der ansehnlichste war unter seinen Brüdern, aber den hat Gott auserwählt, um ihn zum König über das Volk Israel und zum Stammvater von unserem Herrn Jesus zu setzen. Gott hat nicht irgendeinen erwählt von seinen Brüdern, die älter waren als wie er. Auch der Vater hätte andere von seinen Söhnen vorgeschlagen, aber Gott erwählte ihn, den Schafhirten, den anscheinend geringsten und damit auch den jüngsten aller Brüder. Wir sehen dieses Prinzip der Erwählung und kennen das ja von der Bibel, wo uns ganz oft auch Ähnliches geschildert wird von anderen großen Glaubenshelden. Nicht die Starken und Mächtigen sucht Gott, weder die Hochmütigen, auch nicht die Selbstsüchtigen, auch nicht die von Kraft strotzenden und Stolzen sucht der Herr, sondern Gott erwählt die Demütigen. Und so wählte und salbte Gott durch Samuel diesen mutigen jungen Mann zum König über Israel. Und dieser David sollte auch jener sein, aus dessen Geschlecht dann der Messias entstammen würde. Aber warum wurde gerade dieser David und nicht einer seiner Brüder auserwählt? Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen, weil Gott nicht auf die Äußerlichkeiten eines Menschen schaut, sondern er schaut auf das Herz. Er schaut nicht auf das, was vor Augen ist, sondern Gott schaut in das Herz. Und David war so ein Mensch, von dem man weiß, dass Gott ihn als einen Mann nach seinem Herzen bezeichnet hat. Gott sah ins Innerste seines Herzens. Er kannte Davids Mut, er kannte seinen Glauben und er kannte seine Treue und seine Hingabe. Dieser David, der nicht nur die Schafherde seines Vaters von wilden Tieren und von Löwen bewahrt hatte, sondern der auch für den König Saul und das Volk Israel in den Krieg zog und diesen mächtigen Riesen Goliath bezwungen hat. Der sollte auch der Führer und König des Volkes Gottes werden. Aber trotzdem stellt sich die Frage, warum nur konnte David die gewaltige Kampfmaschine Goliath besiegen? Das ist ja kaum zu glauben, mit einer Schleuder hat er das geschafft und dass er sich das überhaupt zugemutet hat. Warum konnte er sich allen Bedrohungen und Verfolgungen des Königs Sauls widersetzen? Weil er auf Gott vertraut hat, weil er in allen Bedrängnissen an den Verheißungen und Zusagen Gottes festgehalten hat. Und das sollten auch wir tun. Wir haben so viele Verheißungen und Zusagen Gottes und wir sollten auch an diesen festhalten und mutig vorangehen. David wusste, dass nicht nur der starke, allmächtige Gott mit ihm ist und auf seiner Seite war, sondern auch die himmlischen Heere für ihn eintraten und mit ihm in den Kampf zogen. Und er hat es erlebt und wir wissen das ja aus den Schilderungen, dass es so war. Welch ein Vorbild ist doch dieser König David. Und ich habe das mitbekommen, wenn so gläubige Christen gefragt werden, wer der Liebling ist aus der Bibel, den sie am meisten irgendwie verehren, dann fällt sehr oft auch neben Paulus der Name des König Davids. Er steht wirklich in einer Reihe mit Abraham und vielen anderen Glaubenshelden. Er war aber nicht nur ein mutiger Kämpfer und Heerführer, wir wissen das ja aus der Bibel, aus den Psalmen und anderen Berichten und anderen Büchern in der Bibel wissen wir auch, dass er ganz ein feinfühliger Musiker war. Er hat mit seiner Harfe gespielt bei Saul und hat es zustande gebracht, dass er diesen jähzornigen Saul zur Raison gebracht hat, dass er ihn wieder besänftigt hat und befriedet hat. Und wir kennen ihn auch als Verfasser und Dichter von so vielen trostreichen, wunderbaren Psalmen. Sicher hat auch Clark Psalmen geschrieben, aber der Großteil ist immer wieder diese wunderbaren Psalmen, diese Dankpsalmen, Lobpreispsalmen. Aber jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich schon gesagt habe, aber er war vor allem ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und solche Menschen können auch wir sein. Aber jetzt kommt dieser Punkt und das Dramatische, dieser Kontrast zu dem, was wir jetzt gehört haben. Trotz all dem, dass er ein Mensch nach dem Herzen Gottes war, trotzdem, dass er so viele Erfolge feiern durfte und Siege, passiert dann das, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht war, diese furchtbare Geschichte mit Ehebruch, mit Mord von der wir gerade vorher gehört haben. Und das ist praktisch kaum zu glauben und kaum zu fassen. Das muss man wirklich erst einmal verdauen, dass der Mann, der so beschenkt wurde und alles bekommen hat von Gott, dann so tief in Sünde gefallen ist. Aber ihr fragt euch jetzt vielleicht, was diese furchtbare Geschichte mit Karfreitag zu tun hat, den wir heute feiern, wo unser Jesus am Kreuz gräulich gestorben ist. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Denn gerade deshalb, wegen dieser Sünden und Vergehen eines Davids, wegen meiner und deiner Sünde, wegen all unserer Sündenschuld, deshalb musste ja Jesus aufs Kreuz von Golgatha. Um unserer Schuld und Sünde willen wurde er geschlagen, gefoltert, gemartert und hingerichtet. Wegen uns Sünder wurde er angeklagt, verfolgt, verachtet, verspottet, misshandelt und dann schlussendlich brutal ans Kreuz geschlagen. Auf das wir Leben haben. Nicht nur Leben haben, sondern ewiges Leben haben, Vergebung haben, Frieden haben, gerechtfertigt sind. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Es gab damals und es gibt heute auch keinen einzigen anderen Ausweg für uns, für Versöhnung und für unsere Rettung, als nur diesen grausamen, stellvertretenden Tod unseres Herrn Jesus. Und durch seine Erlösungstat am Kreuz von Golgatha konnte unsere Sünde und Schuld für ewig getilgt werden. Wie wunderbar, für ewig, nicht für kurze Zeit. Auch nicht, wenn wir wieder sündigen, das wissen wir auch. Sondern dann dürfen wir wieder kommen, unsere Sünden bekennen. Und er ist treu und gerecht, dass er uns alle unsere Sünden vergibt und reinigt von allem. Wie wunderbar das ist. Deshalb bekundet auch Paulus im Römerbrief Kapitel 3, 23 bis 26. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt hatten. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Und ihr könnt euch erinnern wahrscheinlich an die letzten Predigten über den Jakobusbrief. Da wird uns auch in allen 5 Kapiteln klar vor Augen geführt, dass wir alle mit der Sünde behaftet und konfrontiert sind. Nicht nur die Adressaten und die Gemeinden, an die Jakobus diesen Brief geschrieben hat, sondern auch wir haben unsere Wunden, unsere dunklen Stellen in unserem Leben. Und obwohl wir Erlöste und Befreite und Begnadete Sünder sind, wir sagen ja immer wieder, wir sind auch Sünder, aber begnadete Sünder und erlöste Sünder. Und unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben, das wissen wir ja. Es besteht aber dennoch für uns noch immer die Gefahr, dass wir uns versündigen und damit auch vom Weg abweichen und sozusagen auch das Ziel verfehlen. Wenn wir dies auch verabscheuen, wenn wir das eigentlich gar nicht wollen, denn wer will denn von uns sündigen? Wir wissen ja, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Wir wollen das nicht, aber es passiert uns immer wieder, leider. so wie es auch schon unserem Apostel Paulus ergangen ist. Und er sagt dazu in Römer 7, Vers 19, denn nicht das Gute, das ich tun will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das treibe ich voran. Deshalb sollten wir gerade heute an diesem Karfreitag, wo wir unseren Blick auf den grausamen Opfertod unseres Herrn Jesus, diesen Erlösungstod, unsere Augen auf das richten, sollten wir uns auch selbst prüfen und uns selbst die Frage stellen, wo gibt es in unserem Alltag und in unserem christlichen Leben noch Dinge, die es zu bekennen gibt, die es zu ändern gilt und zu bereinigen. Jeder möge sich selber fragen. Und wenn ich das jetzt sage, was ich sage, es steht so im Wort drinnen auch, ist es gar Unzucht, Ehebruch und Untreue oder Bitterkeit, Zorn oder Habsucht und Neid? Es kann uns alles passieren. Wir wissen es und haben es erlebt. Ist es eine falsche Eifersucht? Von allen diesen Dingen spricht auch der Jakobus in seinem Brief. Oder gar Hass und Streitsucht? Oder sind es üble Nachrede oder Tratscherei, Verleumdung? Oder etwas vielleicht ganz anderes? Fehlt es uns vielleicht nur an echter Hingabe? Fehlt es uns an wirklich wahrem, beständigen Glauben, an Treue und Zuversicht? Und deshalb wollen wir heute, bevor wir jetzt noch gemeinsam das Abendmahl einnehmen, unser Herz prüfen. Und wir wollen jetzt zusammen vor unserem Gott und unsere Verfehlungen bekennen, so wie es auch David im 2. Samuel Buch 12, 13 getan hat. Ich lese davor 2. Samuel 12, Vers 13. Da bekannte David Nathan: Ja, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortete: Ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Weiter aus Psalm 51, 3 bis 4 und 12 bis 17. Und wer mag, darf das mitbeten. Gott, sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe. Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Und ihr Lieben, alle, die das Gebet von Herzen sprechen konnten, und ich sehe sowieso, wir sind alle unter uns, es sind, glaube ich, keine Gäste da, und aber alle, die das mitbeten konnten und wirklich diese Beziehung zu Gott haben und auch ihre Sünden bekannt haben, die uns ja trennen vor Gott und vielleicht auch Ursache sein, dass wir das Abendmahl nicht einnehmen wollen oder können. Ich bitte euch alle, dass wir dann gemeinsam das Abendmahl einnehmen und jetzt nicht unsere Köpfe hängen lassen deswegen, sondern wir haben ja gehört, dass unsere Sünden vergeben sind. Deshalb ist ja Gott für uns gestorben. dass unsere Sünden vergeben sind und wir dürfen uns freuen und lasst uns das Abendmahl jetzt als ein Jubelmahl feiern, als ein Siegesmahl, weil der Satan ist besiegt und wir sind auf der Seite des Siegers. Und Jesus ist in unseren Herzen und Jesus ist in unserer Mitte. Ich bitte jetzt da, Margit, darf ich die bitten zum Abendmahl austeilen? Und die Astrid, bitte. Bitte euch, dass noch vorkommt und wir hören jetzt ein bisschen so Hintergrundmusik und dann wollen wir das Abendmahl einnehmen. Ah ja, ich bete noch vorher. Lieber Vater, wir wollen dir jetzt danken, dass du uns Brot und Wein gegeben hast und wir daran denken dürfen, dass du deinen Leib gebrochen hast, dass dein Leib gebrochen wurde für uns am Kreuz von Golgatha. Wir wollen dir dafür danken, dass du dein Blut fließen hast lassen zur Reinigung unserer Sünden und unserer Schuld. Wir danken dir von ganzem Herzen, weil wir wissen, wir selber können gar nichts dazu tun. All diejenigen, die vor uns gelebt haben im Alten Testament und nicht im Neuen Testament, keiner konnte selbst was tun, keiner konnte das Gesetz erfüllen, aber du hast es für uns nach allen Buchstaben vollkommen erfüllt, das Gesetz. Und jetzt dürfen wir frei sein zu nehmen, das Brot zu brechen und diesen Traubensaft oder diesen Wein zu trinken, im Gedenken daran. Herr, bitte segne du uns und wenn es dein Wille ist, dann kannst du auch schenken, dass diejenigen, die unter uns krank sind, angerührt werden, dass sie doch dich erfahren dürfen, jetzt auch als ihren Heiland, der nach Leib, Seele und Geist unser Arzt ist und uns heilen will, uns aufrichten will, uns Freude schenken will. Bitte segne du uns jetzt. Amen.